Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, sammeln wir uns in der Stille vor Gott. Und wir bekennen, dass unsere Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich und der nie aufgibt die Werke seiner Hände. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen bzw. hören vom Psalm 118 die Strophen 5 und 10. Treten wir im Gebet vor Gott. Gütiger, barmherziger Gott und Vater im Himmel, Du bist der lebensschaffende Gott, dem wir danken. Wir sehen das aufbrechende Leben in deiner Schöpfung. Du schenkst uns die Grundlagen für unser Dasein. Wir preisen dich, du Gott des Lebens. In deiner Kraft ist Jesus Christus auferstanden zu einem neuen, verwandelten und wunderbaren Leben, zu einem unzerstörbaren Dasein der Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist. Du hast den Anfang einer neuen Schöpfung geschaffen und lässt es uns verkünden über allen Todeshauch hinweg. Wir loben dich, du Schöpfer, Erlöser und Erneuerer in einem. Wir gestehen dir aber auch, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, die Stimmen des Misstrauens dir gegenüber, die Stimmen der Angst und die Stimmen der Traurigkeit, des Missmutes, des Zermürbtseins in uns zum Verstummen zu bringen. Sie reden uns zu, wir hören ihnen zu, manchmal Tag und Nacht. Und oft scheinen sie uns zuverlässiger zu sein als die Stimme deines Wortes und als dein Licht. Deshalb bitten wir dich, vergib, was der Vergebung bedarf. Erbarme dich unser um deiner Liebe willen, damit du das Sagen hast in uns und bei uns. Lass dein Licht in uns und unter uns leuchten. Lass deinen Geist uns auf die Beine stellen, unsere Ohren und Augen, unseren Verstand, unser Herz für deine Ostertat öffnen. Nimm unser armes Lob, unseren kleinen Dank und unsere herzliche Bitte an, um deiner Liebe willen. Dir gebührt der Dank, die Ehre und die Anbetung durch Jesus, der mit dir lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir schlagen die Heilige Schrift auf und hören einen Abschnitt aus dem letzten Buch der Bibel, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14, nach der Hoffnung für alle Bibel. Vor der Predigt hören wir dann Lied 564, die Strophen 1 bis 4.
Das Buch mit den sieben Siegeln. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde, und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied: Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und aller Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele Tausende und Abertausenden von Engeln, eine unzählbare Menge. Und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen: Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihren Armen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Amen.
Thank you.
Nach der Predigt hören wir vom Lied 114 die Strophen 6 und 7. Grundlage der Predigt ist der Text, den wir gerade als Lesung gehört haben aus der Offenbarung, Offenbarung 5, die Verse 1 bis 14. Zeuginnen und Zeugen sind wir geworden, liebe Gemeinde. Beobachterinnen und Beobachter einer großen Feier. Betrachterinnen und Betrachter eines Festaktes. Der Höhepunkt dieses Festaktes, eine Schriftrolle wird überreicht, das sogenannte Buch mit den sieben Siegeln. Mit diesem Buch wird Macht verliehen und Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Der ganze himmlische Hofstaat bricht in Jubel aus. Das ganze Gemeinwesen freut sich. Alles singt, alles jubiliert, alles applaudiert, alles lobt Gott und alles preist den, der eingesetzt wird. Eine grandiose Szene, eine Vision wie aus einem Traum. Johannes hat diese Vision. Johannes, der Seelsorger und Gemeindeleiter, Gefangener der römischen Staatsmacht, Verbannter auf der kleinen griechischen Insel Patmos, Schreiber von Briefen an christliche Gemeinden in dem Gebiet, das wir heute Türkei nennen. Um Johannes viel Meer, über Johannes viel Sonne, aber in Johannes, in seinem Herzen, die Not der Christen, die immer stärker verfolgt werden. Und vor Johannes, vor seinen Augen, das Ende dieser Welt und die Macht Gottes. Die Schrecken dieser Welt und der Blick hinter die Kulissen, wo das Licht strahlt. Das Licht, das die Schrecken überwindet, das Licht von der höchsten Instanz, das Licht, das noch viel stärker ist als alles, was wir uns vorstellen können. In allem, was wir erleiden, in allem, dem wir standhalten, wird sich der Höchste als der zeigen, der mehr ist als Tod und Verderben. Gott ist der Gott des Lichtes, der Zuversicht und des Lebens. Davon jubelt der biblische Text. Es ist österlicher Jubel. Jubel vor einem Thron, Jubel von vier Wesen an der Seite des Throns, von den 24 Ältesten mit Harfen und Schalen voller Weihrauch und von vielen Engeln und allen Geschöpfen. Wir hören gewissermaßen die Orgel brausen, die Chöre singen, die Bachtrompeten tönen. Weil es Ostern ist, das Fest der Auferstehung, die Feier von Gottes Sieg über den Tod. Alles jubelt, alles verneigt sich vor dem Thron, alles ist ausgerichtet auf den, der da eingesetzt wird, der da seine Herrschaft antritt. Wie fern scheint jetzt die Nacht des Karfreitags? Wie weit weg scheint jetzt das, was noch am Karfreitag auf uns lastete? Wie weit entfernt scheint jetzt das Kreuz des Karfreitags, diese Schmerzensrufe Jesu vom Hügel Golgatha? Wo ist der leidende Mensch Jesus geblieben, der verlassene Gottessohn, der als Verbrecher misshandelte Prediger des Gottesreiches? Wo ist der geschundene, gequälte, gefolterte und getötete Jesus? Das scheint wie weggewischt. Jubelklänge, feierliche Amtseinsetzung, öffentliche Bekanntmachung der Macht Gottes. Die Perspektive von oben. Dabei überrascht etwas. Das, was im Mittelpunkt der Ausrufung steht. Ein Lamm, ein auffallendes Lamm, ein ungewöhnliches Lamm. Eigentlich wörtlich genommen ein junger Widder. Es ist kein süßes, flauschiges Lämmlein aus dem Kinderbuch, kein süßes Kuscheltier, sondern ein eindrucksvolles Tier. Markant an diesem Tier, sieben Hörner, sieben Augen und eine Schnittwunde am Hals. Diese Schnittwunde macht klar, es ist ein Opferlamm, wie es in Jerusalem geopfert wurde. Solange der Tempel stand, wurde täglich für die Schuld Israels geopfert und einmal im Jahr nur durch den obersten Priester am Tag der Sühne für Israel. Der Sinn dahinter: wenn es geopfert wird, soll das Lamm stellvertretend für das Leben des schuldig gewordenen Menschen in den Tod gehen. Stellvertretend beendet das Lamm das Leben des schuldig gewordenen Menschen. Und dadurch macht es den schuldig gewordenen Menschen wieder ganz neu ein Leben mit Gott möglich. Daran erinnert das Lamm im Thronsaal mit der Wunde. Es ist der Schnitt durch den Hals, durch den das Opfertier ausblutete. Das ist das Besondere an dieser Himmelsvision. Im Zentrum des Thronsaals steht dieses Opferlamm. Und es steht nicht nur räumlich im Mittelpunkt. Dieses Opferlamm mit der Opferwunde steht für den gekreuzigten Christus. Für Jesus steht dieses Lamm. Für die Mitte und das Mittel der Erlösung, die Gott schenkt, dafür steht dieses Lamm. Die sieben Hörner trägt es als Symbol der Herrschaft. Sinnbild von großer, vollkommener Stärke sind die sieben Hörner. Und die sieben Augen, die zeigen, das Opferlamm, das hat den vollen Durchblick. Feierlich wird es gepriesen, weil es diese göttlichen Eigenschaften hat. Und weil es diese göttlichen Eigenschaften hat, hat es auch eine besondere Vollmacht. Nur diese göttlichen Eigenschaften geben dem Lamm die Vollmacht, eine geheimnisvolle Schriftrolle zu öffnen. Siebenfach versiegelt ist diese Schriftrolle. Das heißt, vollständig verschlossen ist sie. Und das heißt, nur der kann drin lesen, der von höchster Stelle dazu bestimmt wird. Von außen und von innen ist diese Rolle beschriftet. Wer die Himmelsbeschreibung von Johannes liest, soll erinnert werden an den Propheten Hesekiel, als er berufen wird für seine Aufgaben. Als Gott den Hesekiel beruft, da sieht Hesekiel in einer Vision auch eine Schriftrolle, beidseitig beschrieben, auf Vorderseite und Rückseite, mit so wörtlich Klage, Ach und Weh. Es ist also eine Anklage- und Urteilsschrift. Beides enthält sie, Anklage und Urteil. Auch bei Johannes ist es so, im Thronsaal, als diese Schriftrolle mit den sieben Siegeln überreicht wird. Der, der sie öffnen darf, kennt und kontrolliert den Lauf der Weltgeschichte. Aber seien wir ehrlich, bei all dem Jubel, bei all der ganzen Pracht, bei all dem hochherrschaftlichen Rahmen bleibt uns diese Perspektive nicht von oben doch irgendwie fremd. 2000 Jahre nachdem Johannes das gesehen hat, 2000 Jahre nach Johannes sehen so manche in unserer Zeit feierliche Amtseinsetzungen, das Zeigen von Macht mit großer Reserve. Viel zu viel Missbrauch erleben wir. Den Missbrauch von Amtseinsetzungen und vom Zeigen von Macht. In der Demokratie sind Amtsübergaben schlicht. Persönliche Befugnisse sind reguliert und Kritik und Kontrolle sind notwendige Korrekturmechanismen. Und das ist gut so. Warum also diese Vision? Liegen uns die anderen Ostergeschichten nicht viel näher? Gerne hören wir doch die Erzählung von den Frauen am Grab. Wir hören gerne, was die Frauen bahnbrechend erfahren, dass Jesus, der gestorben war, auferstanden ist und lebt. Gerne nehmen wir wahr, wie die Frauen nicht davon reden wollen und doch die Botschaft verbreiten, wie sich die Freude aus der Trauer herausbricht, wie aus Weinen, Singen und Lachen wird, wie die wunderbare Nachricht um sich greift, immer mehr Jüngerinnen und Jünger erreicht, neuen Mut und neue Kraft wachsen lässt, eine Gemeinschaft entstehen lässt, die sich irgendwann Kirche, Gemeinde und Christenheit nennen wird. Das liegt uns nahe. Das hat mit unserem vielschichtigen Leben zu tun, unseren Gefühlen, dem, was uns wichtig ist. Und doch, was wäre diese beeindruckende, besondere Erfahrung der Frauen wert, wenn diese Frauen, wenn diese Erfahrungen nur den Frauen gelten würde? Was wäre die Auferstehung Jesu wert, wenn sie nicht auch Auswirkungen auf uns hätte? Und was wäre die Auferstehung Jesu wert, wenn sie nur in unserer Dimension Wirkung zeigte? Irgendwie muss das, was da zu einer besonderen, zu einer bestimmten Zeit vor den Toren Jerusalems stattfindet, doch auch in der anderen Dimension Wirkung zeigen, in der himmlischen Dimension. Es muss doch auf der großen Ebene auch etwas verändern, sonst hilft das alles nichts. In jedem Gottesdienst, besonders an Ostern, bekennen wir doch, dass Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene ist, das hat universale Bedeutung. Die Mächte des Todes, so verstehen wir Ostern, sind durchbrochen. Das Leben siegt, das Leben überwiegt, trotz aller Boshaftigkeit, trotz allem Kranken, trotz allem Niederdrückenden, trotz allem, was uns erschreckt, trotz allem, was unser Dasein überschatten will. Darum schildert diese Thronvision die Perspektive von oben, die Perspektive aus der göttlichen Dimension. Ostern ist ein Umbruch, ein Neuanfang, der eben nicht nur auf unserer menschlichen Ebene passiert. Ostern bewegt Himmel und Erde. Ostern verändert den Zeitenlauf. Der Neuanfang bringt alle Dimensionen der Wirklichkeit zum Singen. Es ist das Lamm, das alles verändert. Es ist das Lamm, das alles einteilt in ein Vorher und ein Nachher. Es ist das Lamm, das siegt, das den Tod überwindet. Ja, siegreich ist das Lamm. Stark und mächtig ist der neu eingesetzte Herrscher dieser Vision. Aber bei sich trägt er die Wunde. Eingesetzt wird er in das Amt des Regenten, bekommt als Zeichen dafür die siebenfach versiegelte Schriftrolle. Aber dennoch bleibt er gekennzeichnet als Opfer, als Leidender, als Verlassener, als einer, der in den Tod gegangen ist. Was bedeutet das für uns? Dass Himmel und Erde miteinander verschränkt sind, wirklich und unumkehrbar. Das bedeutet das, dass Gott und Menschheit verbunden sind, ganz und gar und untrennbar. Dass der Höchste nicht fern von uns ist, nicht abgehoben, nicht abgegrenzt. Dass der Ewige nicht den Bezug zu uns verloren hat, nicht kopflos geworden ist, nicht ahnungslos ist. Unser Leben ist in der Person Jesu an die Seite Gottes gehoben. Unser Leben mit all seinen Vielschichtigkeiten, mit dem Schönen und dem Schweren, mit dem Edlen und mit dem Gemeinen, mit den Köstlichkeiten und mit dem ganzen Elend, mit dem, was uns gelingt und mit dem, was uns nicht gelingt. Der Heilige, der eine Unvergleichliche, weiß um uns, kennt uns, nicht nur äußerlich, nicht nur auf dem Papier, sondern aus gelebter Erfahrung, aus erlittener Praxis. Er, der da an höchster Stelle ist, der da auf dem Thron sitzt, er ist der, der Mensch geworden ist und unter uns gelebt hat, der all unser Leben kennt, der unsere Ängste ausgestanden hat, der unseren Tod gestorben ist, der auferstanden ist, der damals den Frauen am Grab begegnet. Und gleichzeitig, das bedeutet diese Thronvision, gleichzeitig ist er derjenige, der den Lauf der Weltgeschichte kennt und kontrolliert, dem die Autorität und die Verantwortung gehören, der sich kümmert und für uns da ist, der den Einblick hat und den Durchblick, auch wenn die Weltgeschichte leidvoll ist und wann auch immer zum Untergang gelangt. Ist das das Einzige, was wir von der Zukunft sagen können? Ist das die einzige Zukunftsperspektive? Die Frage führt letztlich zur Kernaussage des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung. Nicht der Untergang hat das letzte Wort. Leid nimmt zu, Verfolgung nimmt zu. Was die Christen in der Zeit des Johannes durchmachen, ist nur der Anfang. Vieles wird schlimmer werden, nicht besser. Aber am Ende des Tunnels scheint helles Licht. Am Horizont strahlt Licht, Licht des Lebens, Licht der Freude. Denn am Ende der Weltgeschichte steht der Untergang, der Gottes neuer Welt Platz macht. Ein neuer Himmel und eine neue Erde als Wohnort, wo Gott mit denen, die ihm treu geblieben sind, eine Gemeinschaft bildet. Das ist der Kern der Offenbarung. Es wird nicht leicht sein, zu Jesus zu stehen. Es wird nicht einfach sein, mit Jesus als Mittelpunkt im Leben das Leben zu gestalten. Es wird kein Spaziergang sein, Jesus zu bekennen. Aber wer durchhält bis zum Schluss, wer bis zum Ende bei Jesus Schutz und Hilfe, Kraft und Orientierung sucht, der ist in Gottes neuer Welt dabei. Der hat Bürgerrecht in Gottes neuer Welt. Das ist die Kernaussage des letzten Buches der Bibel. Und in diesem letzten Bibelbuch nimmt unsere Himmelsvision einen ganz wichtigen Platz ein. Die Vision zeigt, wie die Geschichte weiter verläuft. Das verläuft unter der Kontrolle dessen, der sich aus Liebe zu uns hingegeben hat, der aus Liebe den Weg der Hingabe wählte, der aus Liebe für seine Leute in den Tod ging. Er hat seine Leute immer im Blick. Dank der sieben Augen gibt es für Jesus dabei keine toten Winkel. Dank dieses Durchblicks fällt niemand aus Jesu Leuten aus dem Netz. Und er hat ebenso den Weltverlauf im Blick. Dank der sieben Hörner gibt es für Jesus dabei keine Schwachstelle. Dank seines Überblicks hält niemand das Ergebnis auf und niemand verhindert es. Sieben Hörner zeigen die vollkommene Macht ohne Anflug von Ohnmacht. Der den Weltlauf und das Chaos der Geschichte überblickt, der dem nichts entgleitet, der das Gericht aufruft und Recht spricht und die Tiefpunkte zu ihrem Ende bringt. Genau der steht so sehr auf deiner Seite, dass er sich für dich opfern ließ. Ja, für dich ging er durch den Tod, damit die Beziehung Gott-Mensch auch bei dir wiederhergestellt wird. Also, dass auch du begreifst, es kommt jetzt auf mich an. Es kommt darauf an, worauf ich mein Leben gründe, wie ich mich zu Jesus stelle und wie ich die Botschaft Jesu in meine Zeit und in meine Welt hineintrage. Denn damit werden Gottes Heilszusagen Wirklichkeit mitten im Leben. Das ist möglich, weil du den auf deiner Seite hast, der für dich an deiner Stelle statt dir in den Tod ging, in die absolute Beziehungslosigkeit. Ja, für dich ging er durch den Tod. Er hätte es auch dann getan, wenn du der einzige Mensch auf diesem Planeten gewesen wärst. Denke an das Sinnbild der sieben Hörner. Er kann alles für dich tun. Und denke an die sieben Augen. Er hat den vollen Durchblick, was deine Situation und was deine Zukunft betrifft. Auf deiner Seite steht der, den die ganze Schöpfung verehrt. Was immer nun folgt, er überblickt die Reise, er lenkt die Reise, er bringt dich zum Ziel der Reise. Am Ende des Tunnels ist Licht. Das gute Ende ist die herrliche Ewigkeit. Alle im Himmel und auf der Erde, die Toten unter der Erde, wie die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen, Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Am vergangenen Mittwoch hat Gott der Herr über Leben und Tod unsere Schwester in Christus, Ingeborg Verhold-Hüsinger, im Alter von 84 Jahren aus dieser Zeit abgerufen in seine Ewigkeit. Der Trauergottesdienst zur Beisetzung fand gestern im engsten Familienkreis hier in der Kirche statt. Gestern durfte Schwester Margret Broek-Möhlenwarf ihren 85. Geburtstag feiern. Wir gratulieren von dieser Stelle recht herzlich und wünschen für das neue Lebensjahr weiterhin Gottes reichen Segen. Liebe Schwestern und Brüder, am Ostersonntag wurde Ostindonesien von einem schweren Zyklon und Überflutungen getroffen, auch die Insel Sumba. Die Zahl der Toten ist noch nicht genau bekannt. Leider sind es mehr als 100, vielleicht Hunderte. Viele haben ihr Zuhause und ihren Besitz verloren. Brücken und Straßen sind zerstört. Einige Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Kirche in Aktie hat ein Nothilfeprogramm gestartet, um mit den Partnern vor Ort Soforthilfe möglich zu machen. Wir werden gleich in der Fürbitte diese Katastrophe vor Gott bringen. Alle anderen Abkündigungen können unserem Mitteilungsblatt entnommen werden. Lasst uns nun miteinander und füreinander beten. Barmherziger, gütiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass deine Hingabe und Liebe zu uns bis ans Kreuz geht. Wir danken dir, dass du den Tod überwindest und neues Leben schaffst in der Auferweckung Jesu. Wir danken dir, dass du ihn, das verwundete Lamm, zum König, zum Regenten, zum Friedefürsten einsetzt, der das letzte Wort spricht und der die Tiefpunkte ans Ende führt, der die Macht hat, alles für uns zu tun, der den Durchblick hat, was unsere Situation und unsere Zukunft betrifft. Herr Jesus Christus, du bist der Friedefürst, der Versöhnung bringt für uns Menschen. Deine Liebe übersteigt unser Begreifen. Du bist einzigartig und wunderbar in deinem Tun. Indem du an unserer Stelle in den Tod gehst und dann durch ihn gehst, zeigst du uns, wo sich für uns ein Ende zeigt, zeigst du den Anfang. Wo für uns Tod ist, ist in dir und mit dir Auferstehung. Bei dir dürfen wir uns bergen, in dir sind wir geborgen, von dir umfangen, nicht allein. Darum befehlen wir dir die an, die jetzt deine Hilfe besonders nötig haben. Sorge für die, die einen geliebten Menschen beerdigen mussten und für die es neu ist, mit einem leeren Platz leben zu müssen. Sei du ihnen nahe als der gute Hirte. Dass sie sich von dir gehalten wissen, mit dem, was ihnen fehlt und wo sie verwundet sind. Gib ihnen Menschen zur Seite, die sie verstehen und ihnen helfen. Deshalb bitten wir auch, Herr, für die Angehörigen von unserer Schwester Ingeborg Verhold-Hüsinger. Sei du bei den Angehörigen. Trage und tröste sie. Und sei du auch bei unserer Schwester, die Geburtstag feiern durfte. Schwester Margret Broek, segne sie und alle anderen, die in diesen Tagen in ein neues Lebensjahr gehen. Gib ihnen Kraft und hilf ihnen, ihr Vertrauen auf dich zu setzen. Herr, durch deinen guten Geist wirkst du das Wahre und Schöne. Wir sehen oft wenig davon. Über allen Sorgen und Nöten. Danke, dass wir dir die offenen Wunden hinhalten dürfen, unsere und die der anderen. Das Leid der vielen halten wir dir hin, die Kranken, die auf Gesundheit hoffen und Kranke, die sich nach dem Ende sehnen, Hungernde und Flüchtende, die um ihr Leben ringen, Ratlose, die um ihre Existenz kämpfen, Opfer von Misshandlung und Gewalt, von Krieg und Terror. Erbarme dich derer, die unter die Räder gekommen sind. Wehre dem Bösen und hilf dem Frieden. Wir legen dir die Krisenherde unserer Erde hin, von Syrien und Israel und dem ganzen Nahen Osten über weite Teile Afrikas bis hin zu Weißrussland und weltweit. Für die bedrängten Christen in vielen Ländern bitten wir, sei du ihre Rettung und beschütze sie. Und durch ihr Zeugnis bring du Menschen zur Umkehr. Herr, wir denken auch an die Menschen in Ostindonesien und besonders auf Sumba, die am vergangenen Wochenende von dem schweren Unwetter und von den Überflutungen hart getroffen worden sind. Wir bitten dich für alle, die Menschen verloren haben, um deinen Beistand und Trost. Für alle, deren Zuhause zerstört wurde, kein sauberes Wasser und keine Nahrung haben, dass sie die nötige Hilfe bekommen. Segne alle, die sich um Nothilfe und Aufbau bemühen und gib, dass sie die nötige Unterstützung erfahren. Segne unsere Partnerkirche auf Sumba, dass sie auch in dieser Zeit eine Hilfe und ein Licht für die betroffenen Menschen sein kann. Herr, du lebst und wirkst an der Seite des himmlischen Vaters. Erweise dich als der Sieger über Leid, Gewalt und Tod. Leite uns in der Kraft deines Geistes. Befreie uns von Ich-Sucht. Wirke Vertrauen auf dich. Stärke unsere Liebe und Zuversicht, dass wir deine Melodie anstimmen, dass wir aufstehen, die Freude über dich ausdrücken, dass wir aufbrechen und Leben wagen in deinem Sinn. Durch dich, deine Kraft, dir sei Lob und Ehre und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören vom Lied 114 die Strophen 8 bis 10. Wir gehen unter dem Segen und dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen.